Aber ab dem Moment, als der Arzt, das war so eine Stunde später, uns sie gesagt hat, dass unsere Tochter einen Tumor hat, war für mich persönlich Corona völlig uninteressant. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Weil in dem Moment habe ich nur noch mein Kind gesehen. Klar, diese Maßnahmen, sie musste Corona-Test machen, wir mussten Maske tragen, haben wir uns natürlich gehalten, aber nicht mehr so wie vorher, wo wirklich Corona das große Thema war. Natürlich auch bei uns zu Hause.
Ja, ja, klar.
Wie es dann in den Lockdown ging. Ne? Wir hatten keine Arbeit, wir mussten zu Hause bleiben. Aber als die Diagnose kam, da gab es für mich noch mein Kind.
Ich würde jetzt nicht generell sagen, dass wir es schwerer hatten wie die anderen. Wir haben es vor allem in einem Bereich viel schwerer gehabt. Wir haben halt einfach nur eine andere Aufgabe in der Pandemie gehabt.
Ich heiße alle interessierten Menschen zu diesem Podcast willkommen. Mein Name ist Pia Schmidt, ich bin Studentin an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und beschäftigte mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit den Bedürfnissen von Familien mit chronisch kranken Kindern in der Covid-19-Pandemie. In der letzten Folge befassen wir uns mit den Wünschen, Sorgen, Ängsten und Anliegen der Familien während der Pandemie und sprechen Maßnahmen an, die mögliche Lösungssätze darstellen könnten. Bereits zu Beginn hörten wir von Corinna und Florian, dass ihre Aufgabe in der Pandemie eine andere war. Mit welchen Themen sich Familien mit chronisch kranken Kindern im Laufe der Pandemie auseinandersetzten, gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Unsere Gäste sind Heilpädagogin Sonja, Martina Seng, die eine sonderpädagogische Beratungsstelle für Frühförderung leitet, Professor Dr. Udo Kontny des Universitätsklinikums Aachen und die drei Elternteile Corinna, Florian und Lydia. Das wohl einschneidendste Thema für Familien mit chronisch kranken Kindern waren die Kontaktbeschränkungen und die soziale Isolation. Diese äußerten sich in unterschiedlichen Bereichen. Zum einen hatten die Familien Angst vor einer Infektion mit Corona, weshalb sie, wie in den letzten Folgen bereits erwähnt wurde, abwägen mussten, ob sie ihre Kinder in die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen schicken sollten. Andererseits mussten die Familien überlegen, wie viele Kontakte auch privat und darüber hinaus auch bei Therapiemaßnahmen nötig seien. Die Eltern projizierten ihre Ängste jedoch oftmals auf ihre Kinder, weshalb Unsicherheiten bei den sozialen Begegnungen auftreten konnten. Martina Seng wünscht sich daher,
dass die Erwachsenen ihre Sorgen und ihre Ängste mehr von den Kindern weghalten können. Also, dass Kinder einfach unbeschwert und ohne Angst vor Kontakten wieder miteinander zusammenkommen können. Also ich glaube, wir Erwachsenen können uns, wir können auch mal da eine Zeit lang uns etwas distanzieren und zurückziehen und das vom Kopf her auch irgendwie erklären. Aber also für die Kinder wünsche ich mir doch sehr, dass sie einfach mit Vertrauen und mit einem offenen Herzen auf andere Kinder zugehen können.
Haben die Familien bereits Ängste, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ist es wichtig, dass ihnen Verständnis für ihre Situation entgegengebracht wird. Heilpädagogin Sonja erklärte, dass das Verständnis, abgesehen von der Corona-Pandemie, für Familien mit chronisch kranken Kindern gebraucht würde.
Also ich glaube, was viele Eltern uns teilweise berichten, ist, dass sie, wenn sie mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit sind, häufig blöd angeguckt werden oder irgendwie vielleicht auch manchmal mitleidig angeguckt werden. Aber keiner spricht die Eltern an. Also es ist immer nur so, man wird angestarrt, oder man hat jedenfalls das Gefühl, angestarrt zu werden. Und viele Eltern sagen, sie meiden teilweise auch die Öffentlichkeit. Und ich glaube, viele Eltern würden sich wünschen, einfach mal angesprochen zu werden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Kontakt zu Menschen mit vor allem einer Behinderung so wichtig ist, dass man da auch mal Ängste nimmt oder Vorurteile nimmt, wenn man einfach mal in Kontakt mit diesen Menschen tritt. ich glaube schon, dass die auch also unabhängig von der Corona-Situation viel zu wenig gesehen werden. Und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die Eltern in erster Linie einfach auch Verständnis für ihre Situation brauchen, für diese ständige Abwägungssituation und auch vielleicht für die Situation, dass sie in vielen Momenten auch mal schwanken, wie sie in der Situation handeln möchten.
Lydia, Mutter eines 7 Jahre alten Sohnes, meinte, dass man ihrem Sohn die Krankheiten nicht ansähe und es daher viel Offenheit benötige, von anderen Menschen verstanden zu werden.
Man sieht ihn seine Krankheiten nicht an. Das sind keine sichtbaren Krankheiten. Das heißt, nach außen hin fällt er erstmal nicht auf. Das ist natürlich einerseits total gut, dass er halt nicht automatisch in "Ich bin behindert" eingestuft wird vom Aussehen her. Aber es macht es halt manchmal auch schwierig, weil das Verständnis dadurch natürlich anders ist, als wenn man so eine offensichtlich sichtbare Erkrankung hat. Also im Freundeskreis war da natürlich auch das Verständnis da, weil die das wissen. Aber ja, also es hat eine sehr große Offenheit von uns gebraucht, um halt das Verständnis auch auf anderen Seiten zu finden.
Im Laufe der Pandemie ist Lydia aufgefallen, dass die Menschen immer mehr pandemiemüde wurden. Sprunghaft sinkende Inzidenzen machten ihr daher Angst.
Ja, was es uns halt schwierig macht, ist, dass man das Gefühl hat, es gibt immer mehr Menschen, die, wie man so schön sagt, pandemiemüde sind und die Maßnahmen halt nicht mehr so gut finden. Ja, wo wir halt sagen, das hilft uns halt nicht weiter. Also den Familien, die ein Kind haben, wo sie wissen, das hat ein höheres Risiko, da hilft halt, wir machen alles auf, überhaupt nichts, sondern da wäre eher wichtig, wir machen sorgsam auf, wir machen vorsichtig auf, was jetzt auf gar keinen Fall heißen soll, es muss alles zubleiben. Also wir freuen uns auch drauf, irgendwie wieder in ein Restaurant gehen zu dürfen, ins Schwimmbad zu können und Sonstiges. Aber halt eben, es braucht halt immer noch ein bisschen Schutz ringsrum. Also so diese sprunghaften Zahlen nach unten machen uns mehr Angst, als dass sie uns beruhigen. Wenn man irgendwie das nicht glauben kann. Und ja, und das eben, ja, ist natürlich für uns eine reelle Gefahr, dass wenn Infektionen wieder nicht erkannt wird, Infektionsketten, da halt die Gefahr, dass Positive unterwegs sind, deutlich größer ist.
Martina Seng, Leiterin einer sonderpädagogischen Beratungsstelle für Frühförderung, stellte fest:
Natürlich haben auch viele Angst davor, was der Herbst bringt. Ja, also es ist alles noch so ein bisschen gedämpft. Geht es vielleicht nochmal ähnlich weiter?
Wie von Virologen jedoch berichtet wurde, kann das Tragen einer Maske vor möglichen Ansteckungen schützen. So wurde auch bereits vor der Pflicht in der Einrichtung von Heilpädagogin Sonja eine Maske getragen. Die Masken stellten die Einrichtung jedoch auch vor Herausforderungen.
Ja, also wir haben sie tatsächlich schon getragen, bevor es die Maskenpflicht überhaupt gab. Relativ schnell, als die Corona-Situation hier in Deutschland aufgetreten ist, haben wir uns als Team dazu entschlossen, wir tragen die Masken, um die Kinder zu schützen, gerade weil sie eben vulnerable Kinder sind. Und tatsächlich ist das bis jetzt komplett durchgezogen worden. Absolut alle der Meinung, dass es richtig ist, dass wir diese Masken tragen, um die Kinder zu schützen. Trotzdem geht gerade bei uns in der Arbeit extrem viel verloren. Bei uns ist ganz viel über Mimik, Gestik, Gebärden etc. So arbeiten wir und so können wir uns mit den Kindern am besten unterhalten. Und da geht jetzt natürlich seit 1,5 Jahren echt viel verloren, dadurch, dass die Kinder unsere Gesichter eigentlich nicht mehr richtig sehen. Und da muss das ein ähnliches Abwägen, wobei wir uns da jetzt immer noch dafür entscheiden, die Masken zu tragen und die Kinder da zu schützen. Trotzdem merkt man, es gibt viele Kinder, die mittlerweile versuchen, uns die Masken runterzureißen und versuchen, mal wieder unser Gesicht zu sehen. Und dann ist es natürlich schon so, dass man mal ganz kurz die Maske wegmacht und sagt, ich bin immer noch ich und da hat sich nichts verändert. Das ist natürlich auch, also da weiß man auch nicht, manchmal nicht, was jetzt das Richtige ist.
Lydia ist dankbar, dass die Maskenpflicht bei der Frühförderung ihres Sohnes auch für Kinder galt.
Wo zum Beispiel ganz klar war, unabhängig vom Alter, wer in der Lage ist, eine Maske zu tragen, zieht eine Maske auf. Und das fanden wir total gut. Also, dass nicht gesagt worden ist, dass es eine Einrichtung, wo halt vorrangig Kinder unter 6 Jahren sind, dass halt, ja, dass eine Maskenpflicht da war.
Für Corinna und Florian ist es unverständlich, dass sich manche Menschen gegen das Tragen einer Maske weigern.
Es war auch das Thema Masken, wo irgendwelche Leute erzählt haben, dass die Kinder sterben können, wenn sie die Maske in der Schule aufhaben. Ne? Also ganz ehrlich, diese Leute sollten einfach mal auf so eine Kinderkrebsstation, wo die Kinder vielleicht schon vor Corona jeden Tag die Maske nur tragen müssen. Ne?
Ja.
Da habe ich mich jedes Mal drüber aufgeregt, wenn ich das im Internet gelesen habe. Daran hat es auch nicht gefallen, einen Zugang gelegt zu kriegen und unter der Maske zu weinen. Oder uns hat es auch nicht gefallen, vor dem Arzt zu sitzen und er sagt uns, dass unsere Tochter einen Hirntumor hat und man sitzt mit Maske da und muss weinen. Ja, es ist schwer, mit Maske zu weinen und man darf sie nicht abziehen. Das war, ne?
Mhm.
Die Gesichter der Ärzte nicht zu sehen, wie gucken sie gerade, wenn sie dir das und das erzählen, das war schwer.
Für Lydia liegt die Lösung für eine Lockerung und der Wiederaufnahme von Kontakten in der Impfung. Sie stellte für sie ein besonderes Anliegen dar.
Also das, was uns total wichtig ist, ist das Thema Impfung für Kinder. Also wir hoffen darauf, dass die Impfung irgendwann für 6-Jährige freigegeben wird und sehen es herbei. Mit den Entwicklungen gestern, von wegen, das soll erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr kommen, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, bis dahin ist zum Glück noch viel Wasser in den Rhein runtergelaufen. Die Hoffnung ist da, dass es zeitiger geht. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wieder eine Normalität reinzubringen. Und unsere große Hoffnung ist ja, dass er nächstes Jahr dann nicht wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zu Hause sitzt, sondern die Schule da macht, wo sie hingehört, nämlich in die Schule. Genau, und da überwiegt halt einfach auch dann der Nutzen dem Risiko. Also das Risiko ist eine kurze Geschichte von ein paar Tagen, dass er halt so drauf anspricht, dass er vielleicht krank, also irgendeine Form von einer Krankheit kriegt oder es ihm schlecht geht oder so, aber das sind Sachen von ein paar Tagen. Das große Damoklesschwert Corona ist dann halt erstmal hoffentlich ein bisschen weiter weg.
Neben der Impfung und der Maskenpflicht begrüßte Lydia auch die Erhöhung der Kinderkrankentage. Diese erleichterten ihr den Alltag, jedoch stellten sie sie auch für erneute Abwägungen.
Genau, das war ja die Gesetzesänderung im Januar, dass man das sich einfach vom Arbeitgeber freistellen lassen kann, wenn entweder halt eine Quarantäne da ist oder wenn die Schulen zu sind oder eben wenn die Präsenzpflicht aufgehoben ist. Und unter dem Punkt sind wir in Baden-Württemberg natürlich zum Glück die ganze Zeit gefallen. Es sind insgesamt 60 Tage im Jahr. Was natürlich dann auch heißt, okay, man weiß nicht, wie lange geht das Ganze. Es waren ja anfangs weniger, sind ja nochmal hochgestockt worden. Das wusste man ja auch nicht. Also das heißt, für uns war schon so dieses, wie viele Tage davon können wir uns leisten? Wie lange wird die Pandemie gehen? Wie lässt sich das auch auf Arbeit ein Stück weit auffangen? Also man möchte ja auch nicht, dass das Team dann alles auffangen muss, was man selber gerade nicht gestemmt kriegt. Also es ist halt so ein Spagat.
Lydia fand, die Kinder und Jugendlichen mit Vorerkrankungen seien während der Pandemie aus dem Blick der Öffentlichkeit gefallen.
Naja, also das was halt so uns einfach aufgefallen ist in der Pandemie, ist, dass ganz viel diskutiert worden ist, dass Kinder und die Jugendliche irgendwie immer hinten runtergefallen sind. Und was auch tatsächlich passiert ist, allerdings finden wir, dass Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen noch viel, viel mehr aus dem Blick gefallen sind. Also das Thema, dass es eben auch noch Kinder gibt, die unabhängig von der sozialen Situation auch eine schwierige Situation haben, ist nahezu nie diskutiert worden. Und ja, merkt man jetzt ja auch in der Impfdebatte wieder, dass das Thema Risikokinder da irgendwie vergessen wird, mit anzugucken.
Heilpädagogin Sonja berichtete ebenfalls, dass die Familien mit chronisch kranken Kindern nie Thema gewesen seien.
man hat immer gehört in den Nachrichten irgendwie, man muss die Rücksicht nehmen für ältere Herrschaften und chronisch Kranke. Aber ich finde, das war's. Also das war der Hinweis, den man bekommen hat. Und ich glaube, da fehlt auch viel, viel im Hintergrund. Also es ist ja nicht nur so, dass die Kinder sehr, sehr viel mehr gefährdet sind als gesunde Kinder. Das ist ja noch viel mehr, was durch diesen Schutz verloren geht oder ja, was den Kindern da fehlt und auch den Familien fehlt, den Eltern fehlt. Und davon hat man nie was gehört.
Professor Dr. Udo Kontny, Leiter der pädiatrischen Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation des Universitätsklinikums Aachen, ist der Meinung, dass die Öffentlichkeit über die Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Familien mit chronisch kranken Kindern informiert werden müsste.
Einfach, dass die Öffentlichkeit insgesamt über die Probleme der Familien mit chronisch kranken Kindern aufmerksam gemacht werden, aber dann jetzt eben umso mehr auch, was es für sie bedeutet, in so einer Pandemie mit so einem Kind praktisch durchzumachen.
Martina Seng hält fest, dass man jedoch bei allen Problemen, Ängsten, Sorgen und Anliegen, die bereits erwähnt wurden, beachten sollte, dass man die Familien mit chronisch kranken Kindern genauso wenig wie Familien mit gesunden Kindern unter und miteinander vergleichen könne. Jede Familie sei und erlebe die Pandemie anders.
Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie Familien mit dieser Situation und mit dieser Herausforderung umgehen. Ja? Und also es kommt so, ich glaube, es kommt sehr so auf die Strukturen und auf die Beziehungen innerhalb der Familie an, wie man es erlebt und wie viel Entlastung ich einfach brauche. Und natürlich, wenn wir jetzt hier so allgemein von chronisch kranken Kindern sprechen, ist das ja auch komplett unterschiedlich. Ja, also manche Familien haben auch genossen, dass weniger los ist, obwohl sie ein chronisch krankes Kind haben. Also auch das gab es. Also ich meine, dieser Aspekt, dass es für jede Familie diese Pandemie etwas anderes bedeutet, ich glaube, den muss man auch für Familien mit chronisch kranken Kindern mitdenken. Ja, also die lassen sich genauso wenig über einen Kamm scheren wie Familien, wie alle anderen Familien auch. Also es gibt durchaus Familien, die das tatsächlich auch gut für sich meistern können. Also jetzt von mir so als Außensicht betrachtet, ja. Sofern, also ab dem Zeitpunkt, wo die Notbetreuung und die Einrichtungen für ihre Kinder wieder geöffnet waren, so. Also krisenfest sind Familien mit chronisch kranken Kindern. Das müssen sie sein, ja. Und ja, meine Arbeit in der Frühberatung, ich staune immer wieder, mit was für starken Familien wir es zu tun haben. Und ja, einfach wie viele Ressourcen und Schätze die heben können in sich, um da irgendwie durchzukommen. Ja.
Im Laufe des Podcasts konnten wir uns vielen verschiedenen Themen annähern und uns über die Bedürfnisse von Familien mit chronisch kranken Kindern in der Covid-19-Pandemie informieren. Die letzte Folge zeigte uns, dass es vor allem Verständnis für die Familien benötige, um sich besser in der Pandemie und mit den damit einhergehenden Maßnahmen zurechtzufinden. Besonders möchte ich mich bei meinen Gästen bedanken, die mir dabei halfen, über die Bedürfnisse von Familien mit chronisch kranken Kindern in der Corona-Pandemie aufzuklären. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche alles Gute.